Also, dass wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben in einer nachhaltigen Welt? Und dass das dann eben nicht nur bedeutet, okay, ich setze mich in ein Elektroauto, sondern ja, wie können Innenstädte gestaltet sein? Wie können Grünflächen genutzt werden? Wie kann Miteinander einfach aussehen? Und dass ich da quasi zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben?
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
Jahre nach den Grenzen des Wachstums legte der Club of Rome 2022 wieder eine dringende Warnung vor. In 5 Lebensbereichen gehe es nicht mehr nur um eine bloße Wende unseres Wirtschaftens und Lebens, vielmehr sei jetzt die Kehrtwende in vielen Bereichen notwendig, um ein erträgliches Leben für alle Menschen der Erde sicherzustellen. Studierende der Leuphana-Universität in Lüneburg haben zusammen mit ihrer Professorin den Survival Guide für den Planeten analysiert und sind zu dem Schluss gekommen: In Earth for All werden zwar die Ziele dargestellt, also was geschehen muss, nicht aber das wie. Deshalb tauge es nur bedingt als tatsächliche Überlebensanleitung, es sei also zu vage und unkonkret. Die jungen Menschen belassen es aber nicht bei der Kritik, sondern sie legen ein eigenes Buch vor mit dem Titel »Wie genau die Welt retten?« In Essays setzen sie sich zu bestimmten Handlungsfeldern mit dieser Frage auseinander. Neben klassischen Themen wie Energie, Ernährung oder Armutsbekämpfung geht es auch um übergreifende Themen wie die Frage, wie viel Ungleichheit mit Nachhaltigkeit vereinbar ist oder wer mit mehr Macht ausgestattet werden müsste. Mein Name ist Inga Jakobsen und ich freue mich sehr, heute 2 Autorinnen von Wie genau die Welt retten bei Wer schreibt denn sowas begrüßen zu dürfen. Maike Andert und Luise Land waren heute gemeinsam mit Professorin Ines Litzke-Prinz bei uns in der Stratum Lounge und haben gemeinsam mit dem Publikum über ihr Buch diskutiert. Schön, dass ihr beide heute bei uns seid. Bevor wir uns spezifisch mit dem Inhalt des Buches beschäftigen, Luise, hat die Welt dieses Buch gebraucht?
Ich denke mal ganz eigennützig ja.
Warum?
Also ich glaube, es ist immer gut, darüber nachzudenken, wie man Dinge, die gebraucht werden, umsetzen kann und Dinge weiterzudenken. Genau, darüber hinaus glaube ich, dass es gut ist, mit jüngeren Generationen zu sprechen, sage ich über mich selbst, obwohl ich Teil der jüngeren Generation bin. Von daher glaube ich, ist es genau, hat die Welt das Buch gebraucht, weil es wichtig ist, in Austausch zu kommen und weil es wichtig ist, Dinge weiterzudenken.
Und wie siehst du das, Maike?
Ich stimme Luise da voll zu und denke auch, dass es wichtig ist, Dinge weiterzudenken, dran zu bleiben. Ja, und auch, wie wir es gemacht haben, sich eben mit Pro- und Kontrathesen auseinanderzusetzen, um einfach auch deutlich zu machen, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, sondern ja, Wege aufzeigen und da dann eben aushandeln, welche Vor- und Nachteile hat denn welcher Weg und dann aber eben auch ins konkrete Handeln zu kommen. Und ich denke, da kann dieses Buch ein kleines Puzzleteil sein.
Und dann würde ich jetzt auch gerne gleich bei dir bleiben, Maike Andert. Wir beginnen mit der Energiefrage, die ja auch derzeit im laufenden Wahlkampf in Deutschland eine große Rolle spielt. Du hast einen Bachelor in Politikwissenschaften und Rhetorik und Master in Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana. Deine fachliche Herkunft, die deutet jetzt nun darauf hin, dass es dir weniger um die technische Seite des Energieproblems geht. Aber worum geht es dir dann?
Also die technische Seite ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil ja ohne Technik kommt auch kein Strom aus der Leitung. Und ich bin aber der Überzeugung, dass die Technik in vielen Bereichen schon da ist. Sei es Wärmepumpen, sei es erneuerbare Energie. Und jetzt geht es vielmehr darum, die noch akzeptierter zu machen, dass sie da, wo sie noch nicht eingesetzt wird, eingesetzt wird. Und das ist natürlich dann eine soziale Sicht auf die Dinge. Also wie können Leute überzeugt werden und wie kann eben auch eine Wirtschaft umgestellt werden auf eben Energie. Eben auf der einen Seite haben wir die technischen Möglichkeiten schon da und ich finde, es geht dann jetzt eben darum, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um die noch mehr in die Breite zu bekommen und eben auch vor allem das Wirtschaftssystem umzustellen, dort wirklich überall auf nachhaltige Energien zu setzen, was eben oftmals noch nicht der Fall ist. Ja, auch deutlich zu machen, dass fossile Konzerne wirklich ausgedient haben. Und das hat natürlich nicht nur eine technische Komponente, sondern eben ganz viel, ja, wie Machtstrukturen verlaufen und wer überzeugt werden müsste, dass es eben sich im großen Stil verändert.
Ihr beschäftigt euch ja mit den Nachhaltigkeitsstrategien. Das sind ja dann vor allem Technik und Effizienzlogik. Also genau, es geht einerseits um Effizienz, es geht um Konsistenz und das stellt ihr dem Konzept der Suffizienz gegenüber. Kannst du uns kurz erläutern, was wir uns darunter vorstellen können?
Also Konsistenz, da geht es vor allem einmal darum, dass man von fossilen Energieträgern eben auf erneuerbare Energieträger umstellt. Also nicht mehr die Kohle verbrennt, sondern Sonne und Wind zum Beispiel nutzt. Und Effizienz, zum einen sind erneuerbare Energien sehr viel effizienter, weil wenn ich Benzin verbrenne, entsteht vor allem Abwärme und eben nur sehr wenig Energie, die dann wirklich genutzt wird. Also dass das dann eben auch effizienter eingesetzt wird, plus dass eben durch weitere technologische Innovationen, Techniken einfach sehr viel effizienter passieren können. Und Suffizienz stellt dann eben immer noch die soziale Innovation dem zur Seite, dass eben Rebound-Effekte, dass dann zum Beispiel einfach mehr Auto gefahren wird mit einem Elektroauto oder andere Rebound-Effekte, die durch Effizienz entstehen können, dass die nicht stattfinden durch eben soziales Herangehen an das Thema und dass man eben dadurch auch deutlich macht, dass Technik nur der eine Lebensbereich sein kann, sondern und dass es eben sehr viel mehr um dieses gute Leben für alle Menschen gehen sollte. Sprich, es muss diese Energiewende eben mit Leben gefüllt werden. Was heißt es denn dann letztendlich für die Menschen und wie können sie ihr Leben so gestalten, dass sie nicht so viel von Energie abhängig sind einerseits und andererseits eben das dann ja mit schönen Dingen füllen können.
Du erwähnst, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, die soziale Innovation. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Was ist soziale Innovation?
Also es geht darum, dass wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben in einer nachhaltigen Welt? Und dass das dann eben nicht nur bedeutet, okay, ich setze mich in ein Elektroauto, sondern ja, wie können Innenstädte gestaltet sein? Wie können Grünflächen genutzt werden? Wie kann Miteinander einfach aussehen? Und dass ich da quasi zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben? Und dann können soziale Innovationen sein, zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft das Gemüse aus der solidarischen Landwirtschaft zu holen, statt irgendwie beim Supermarkt nebenan. Oder Urlaub anders zu denken, dass ich vielleicht in eine nähere Umgebung gehe. Oder dass ich nicht nur als Studentin in der WG wohne, sondern eben das fortführe, dass ich dann mit befreundeten Paaren zusammenziehe oder mit Freundinnen oder genau solche Dinge. Also dass man einfach anders denkt über, wie möchte ich eigentlich leben und da vielleicht auch Gemeinschaft und diese Dinge sehr viel stärker in den Fokus rücke und nicht so sehr materielle Dinge.
Was für ein Fazit seid ihr bei euch in eurem Essay gekommen?
In unserem Essay ziehen wir dann das Fazit, dass wir letztendlich alle drei dieser Strategien brauchen. Letztlich ist es halt ein Dreiklang, das kann nur zusammen funktionieren. Aber dass eben die Suffizienz eine sehr viel stärkere Rolle einnehmen sollte, als es bisher tut, weil momentan wird in vielen Bereichen der Gesellschaft oder auch in der Politik so getan, als ob ein reiner technologischer Wandel ausreichen würde. Und dem würden wir widersprechen. Einfach weil es mit sehr vielen materiellen Ressourcen und dem Ganzen einhergeht und Flächenverbrauch. Genau, deswegen muss Suffizienz sehr viel stärker integriert werden. Und das heißt dann auch, dass wir eben Geschichten darüber erzählen müssen, über diese andere Art zu leben und auch, dass zum Beispiel in Klimamodellen, also wenn so Szenarien berechnet werden, auch Einsparungen aus suffizientem Verhalten dort mit einberechnet werden, weil also auch im der Weltklimarat hat da auch Zahlen veröffentlicht, dass dadurch sehr viel einfach eingespart werden könnte. Aber wenn das natürlich nie in diesen Modellen mitmodelliert wird, dann wird es auf eine Art auch nicht denkbar. Also einfach, dass das sehr viel stärker integriert wird und eben, dass Suffizienz vor allem auch nicht mit Verzicht gleichgesetzt wird und mit Verboten, weil das ganz schnell dadurch ja delegitimiert wird, sondern wirklich um dieses ja sehr viel gerechtere und schönere Leben für alle Menschen innerhalb planetarer Grenzen, das quasi dadurch ermöglicht wird.
Danke. Luise, Luise Land, du bist Kommunikationswissenschaftlerin und blickst auf das Thema nachhaltige Transformation, vor allem unter den sozialen Gesichtspunkten. Du hast dich in dem Essay mit deiner Co-Autorin mit dem Thema Ermächtigung beschäftigt. Kannst du uns kurz erklären, was Ermächtigung ist?
Ja, gerne. Vielleicht kann man Ermächtigung einmal ins Englische übersetzen. Das verwendet man nämlich auch im deutschen Sprachgebrauch, und zwar Empowerment. Genau, und zwar genauer gesagt bedeutet das quasi das Empowerment von Frauen beziehungsweise die Gleichstellung von Mann und Frau. So definieren das auch die AutorInnen von Earth for All, dem Buch, das wir besprochen haben. Meine Co-Autorin und ich haben uns aber dann dazu entschlossen, eine intersektionale Perspektive mit einzubeziehen, eben nicht nur die Gleichstellung von Mann und Frau zu betrachten, sondern alle AkteurInnen mit einzubeziehen, die strukturell benachteiligt sind. Also auch Beispiele aus dem Kampf gegen Rassismus einfließen zu lassen, aus dem Kampf gegen Klassismus und so weiter. Genau.
Kannst du uns vielleicht nochmal den Begriff der Intersektionalität ein bisschen genauer erklären?
Ja, beziehungsweise darf ich dazu einmal was vorlesen?
Na sicher.
Genau, ich würde dazu gerne eine Definition vorlesen, weil das Ding ist, dass ich das manchmal einfacher finde, bei solchen Begriffen eine Definition vorzulesen, damit es auch alles korrekt ist und es alle verstehen. Genau, ich lese jetzt einmal einen Teil aus unserem Essay vor. Eine intersektionale Perspektive blickt nicht nur auf die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, sondern auch auf die Ungleichheiten innerhalb der Kategorie Frau anhand von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung, sozioökonomischen Status. Intersektionalität betrachtet also die Verschränkungen von Sexismus, Rassismus, Klassismus, Transphobie, Ableismus und anderen Diskriminierungsformen und lässt damit mehrfach Diskriminierung sichtbar werden. Genau, also das meint einfach, dass quasi innerhalb der Kategorie Frau einbezogen werden muss, von welchen Ismen, sage ich mal, man noch betroffen ist. Also beispielsweise ist die Position einer schwarzen Frau ganz anders, wenn es um Privilegien geht und Ermächtigung, als die Position einer weißen Frau.
In eurem Beitrag knüpft ihr ja an die Überlegung des Clubs of Rome an, der feststellt, dass patriarchale gesellschaftliche Strukturen die notwendige Transformation unserer Gesellschaft letztlich nicht verhindern können, auch wenn sie diese Entwicklung erschweren und verlangsamen. Du bohrst da mit deiner Co-Autorin an dieser Stelle etwas tiefer und stellst die Frage, wer die notwendige Machtumverteilung gegen die Interessen des Patriarchats vorantreiben könnte. Die Akteure mit oder ohne Macht? Zu welchem Schluss gelangt ihr dabei?
Eigentlich kommen wir zu dem Schluss, dass es beides braucht, also von oben und von unten. Genau, einerseits ist es so, dass Akteure und Akteurinnen mit Macht eben die Macht haben, Ressourcen haben, Geld haben, an den wichtigen Hebeln sitzen. Genau, andererseits ist es so, dass man in der Geschichte der Menschheit sehen kann, dass quasi gesellschaftliche Veränderungen beziehungsweise dass Ermächtigungen noch nie stattgefunden haben, wenn es nicht von unten passiert ist, beziehungsweise wenn es nicht von unten auch teilweise mit angestoßen wurde. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn es jetzt um Ermächtigung geht, man auch, also dass es nicht funktioniert, wenn einfach nur privilegierte Akteure und Akteurinnen sagen würden, okay, wir wollen es jetzt verändern, sondern dass es auch wichtig ist, quasi diskriminierungssensibel zu sein und Menschen zuzuhören, die tatsächlich davon betroffen sind. Deswegen geht es nicht, also deswegen braucht es einfach beides. Das ist eigentlich unser Fazit gewesen.
Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt so Themen wie Armut oder Ungleichheit oder auch Energie und Ernährung, die sind sehr, sehr greifbar und also auch für die meisten verständlich. Jetzt stellt sich die Frage, Ermächtigung, Gleichheit von Mann und Frau, ist das überhaupt bedeutsam? Warum ist das damit aufgenommen worden? Man könnte doch meinen, das hat doch nichts damit zu tun, dass wir die Armut bekämpfen müssen oder die Energiewende und neu denken müssen.
Ja, also wenn wir über das gute Leben für alle sprechen, dann sollte das meiner Meinung nach selbstverständlich sein, dass das gute Leben für alle auch bedeutet, auch Frauen. Genau, wenn wir jetzt über Mann und Frau reden. Gleichzeitig ist es so, dass es viele Daten dazu gibt, dass es für die sozial-ökologische Transformation eine Ermächtigungskehrtwende braucht, beziehungsweise eine Gleichstellung von Mann und Frau und dass es eigentlich auch eine Grundlage ist, beziehungsweise eine Umverteilung von Machtstrukturen. Genau, es gibt nämlich beispielsweise Daten dazu, dass gleichberechtigte Gesellschaften, also wo Mann und Frau gleichberechtigt erleben, resilienter sind und politisch stabiler, was wiederum dazu führt, dass Menschen tendenziell glücklicher sind, was wiederum dazu führt, dass Menschen zufriedener mit ihren Regierungen sind, was wiederum dazu führt, dass besser präventive Entscheidungen getroffen werden können, die ja notwendig sind, um die Klimakrise zu verhindern. Genau.
Mareike, zu dir nochmal. Wer müsste euer Buch unbedingt lesen und warum?
Das könnte man natürlich auch sagen, am besten alle Leute, aber das ist natürlich auch ein bisschen vermessen. Ich glaube, Leute, die Lust haben anzupacken und vielleicht so ein bisschen ohnmächtig sind, ob der ganzen Krisen und politischen Geschehnisse, weil ich glaube, viele der Essays auch Mut machen können und Wege aufzeigen oder zumindest neue Ansätze. Ja, wie könnte man denn das noch denken? Wie könnte man Dinge diskutieren? Also ja, dass es vielleicht so ein bisschen Mut machen kann, weiter dran zu bleiben. Also Leute, ja, einerseits Leute, die wirklich schon so an dieser Transformation mitarbeiten und vielleicht da genau neuen Mut brauchen. Andererseits aber auch vielleicht Leute, die so einen Einstieg suchen. Aber was heißen denn diese Kehrtwenden? Was braucht denn diese Welt? Was heißt denn Transformation? Kann das vielleicht auch so ein konkreterer Einstieg sein?
Luise, wer muss aus deiner Sicht unbedingt dieses Buch lesen?
Also ich würde dem eigentlich zustimmen. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Mein erster Gedanke war auch alle und vor allen Dingen auch Menschen, die, sich noch nicht damit beschäftigt haben. Aber dann habe ich als nächstes gedacht, okay, ich glaube auch, dass es eher was für Menschen ist, die weiter anpacken wollen und die vielleicht ein bisschen Ohnmacht spüren und ein bisschen konkretere Informationen haben wollen. Genau, weil es auch teilweise um sehr detaillierte Fragen geht.
Und vielleicht wäre es aber auch wirklich wichtig, dass Leute das lesen, die vielleicht erstmal abgeschreckt sind und so denken, ah ja, will ich nicht, oder konservativere Leute, um einfach mal so einen Blick zu bekommen, wie kann man denn darauf gucken. Und gerade so dieses Pro-Contra öffnet ja auch vielleicht so neue Denkräume für Leute.
Okay, mit welcher Frage lässt uns das Buch denn zurück?
Ja, ich glaube, der Knackpunkt ist immer noch, es liegt so viel auf dem Tisch, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und trotzdem kommt man gefühlt immer an so eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Und dann möchte man gerne irgendwie alle Leute packen und schütteln. Genau, und ich glaube, so diesen letzten Schnips fehlt dann doch bei vielen Sachen noch. Wie können wir wirklich dieses System, in dem wir momentan leben, überwinden? Weil ich glaube, es gibt Ideen, wie es sein könnte und auch Überwindungsstrategien, aber trotzdem so ein bisschen ja fehlt da doch noch, ja, wie kommen wir dahin, dass das Macht anders verteilt wird und wirklich diese Kehrtwenden stattfinden können.
Luise, haben sich für dich da, sind da aus deiner Sicht auch noch Fragen, die in dem Buch unbeantwortet bleiben?
Ja, für mich ist es ähnlich. Ich kann jetzt immer Mareike nur zustimmen. Aber genau, ich dachte mir auch gerade, dass für mich eigentlich die Frage, die zurückbleibt, ist, also auch, dass quasi noch dieser letzte Schnips fehlt, beziehungsweise die Frage ist, okay, in manchen Bereichen, wie kriegen wir es jetzt tatsächlich hin, unser System zu verändern? Und wie können wir tatsächlich Menschen davon überzeugen, die eigentlich auch nie in so ein Buch reingucken würden?
Danke. Danke, dass ihr heute da wart, dass ihr uns Einblick gegeben habt in eure Essays, in das Buch. Titel, Wie genau die Welt retten? Denkanstöße zum Club of Rome-Bericht Earth for All. Herausgegeben von Ines Lietzke-Prinz und Steffen Farni. 232 Seiten, erschienen im Ökom-Verlag. Kostet als Hardcover 26 Euro und ist in der E-Book-Variante mit Open Access kostenlos erhältlich. Einen Link dazu packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass jeder Zuhörende sich da auch selbst ein Bild von euren Essays machen kann und die auf jeden Fall auch lesen sollte. Und genau, nicht nur deshalb gebe ich heute auch eine Leseempfehlung wirklich für jeden, der sich dafür interessiert, dass wir auch eine Zukunft auf einem lebenswerten Planeten haben. Und damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns, Ihre Inga Jakobsen.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.